Und jetzt der zweite Teil einer Miniserie über Caroline von Günterrode, eine Dichterin des beginnenden 19. Jahrhunderts.
Caroline von Günterrode, geboren 1780, Stiftsdame ab 1797, die erste gescheiterte Liebe 1799 bis 1804, die zweite gescheiterte Liebe 1804 bis 1806. Freundschaft mit Bettine Brentano, Dichterin, Suizid im Juli 1806. Die bekannten Daten ausreichend zur Einordnung. Ach ja, war das nicht diese Romantikerin, die sich aus unglücklicher Liebe umgebracht hat?
Gestern las ich Ossian und es wirkte so angenehm auf mich. Der alte Wunsch, einen Heldentod zu sterben, ergriff mich mit großer Heftigkeit. Unleidlich war es mir, noch zu leben, unleidlicher, ruhig und gemein zu sterben. Schon oft hatte ich den unweiblichen Wunsch, mich in ein wildes Schlachtgetümmel zu werfen, zu sterben. Warum ward ich kein Mann? Ich habe keinen Sinn für weibliche Tugenden, für Weiberglückseligkeit. Nur das Wilde, Große, Glänzende gefällt mir. Es ist ein unseliges, aber unverbesserliches Missverhältnis in meiner Seele. Und es wird und muss so bleiben, denn ich bin ein Weib und habe Begierden wie ein Mann, ohne Männerkraft. Darum bin ich so wechselnd und so uneins mit mir.
Ein Frauenleben. 1786, Caroline von Günterrode ist 6 Jahre alt, stirbt ihr Vater. Die Mutter, die in den 6 Jahren ihrer Ehe ebenso viele Kinder zur Welt gebracht hat, überlässt Caroline immer stärker die Mutterrolle. 2 ihrer Schwestern pflegt sie bis zu deren Tod. 1797, mit 17 Jahren, wird sie von ihrer Mutter ins Kronstetten-Hünsbergische Adelige Damenstift in Frankfurt gesteckt, da die Familie in großen finanziellen Schwierigkeiten war. Das Stift, eine Verwahranstalt für unverheiratete Damen, nahm mit Caroline von Günterrode zum ersten Mal eine Frau auf, die jünger als 30 Jahre alt war. Die Regeln. Aufgenommen werden 12 adelige evangelische Damen, die sich auszeichnen müssen durch tadellosen Lebenswandel. Es wird schwarze Kleidung getragen, die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen. Besuche, Tanz, Theater, Karten- und Würfelspiel sind verboten. Obwohl diese Bestimmungen zum Zeitpunkt des Eintritts Günterodes etwas liberaler gehandhabt wurden, fühlte sie sich Zeit ihres Lebens in der klosterähnlichen Atmosphäre des Stifts nie wohl. Die Zeit, die sie dort verbringen musste, nutzte sie systematisch zur Vervollkommnung ihrer Bildung. Sie las unter anderem Herder, Schelling, Schlegel, Goethe, Schiller, Novalis und Hölderlin und betrieb Studien in verschiedenen Wissenschaften. Vor allem aber suchte sie sich Partner und Partnerinnen zum intellektuellen Austausch und betätigte sich als Schriftstellerin.
Mitteilung ist mir Bedürfnis.
Aber etwas fehlte ihr.
Mein Leben ist so leer. Ich habe so viele langweilige und unausgefüllte Stunden. Ist es nur die Liebe, die in diese dumpfe Leerheit Leben und Empfindung gießt? Es ist ja eine Lücke in meiner Seele. Umsonst suche ich sie zu erfüllen, umsonst sie wegzuresonieren. Die Kunst kann nur durch die Natur, mit der Natur wuchern. Ohne sie kann sie nichts.
1799 verliebt sie sich in Friedrich Karl von Savigny, der sich anfangs wohl auch durchaus eine Ehe mit ihr vorstellen konnte, da er kurz nach dem Kennenlernen Erkundigungen über sie einzog.
Noch eine kleine Bitte. In Hanau wohnt eine Witwe von Günterrode, über deren häusliche Verhältnisse, Kindererziehung etc. ich unterrichtet zu sein wünschte. Da ich nun glaube, dass Luxburg weiß, wie ein gewisser Teil des Publikums davon spricht, wenn auch nicht, wie es ist, so tun Sie mir den Gefallen, wenn Sie ihn gelegentlich und ohne, dass er den Anlass errät, darum fragen.
Die Auskünfte, die er erhält, fallen eher negativ aus. Die Mutter Günterodes hatte den Ruf der Familie durch ein Verhältnis und die Veruntreuung des Erbes restlos ruiniert. Für Savigny, der den Ehrgeiz hatte, in der bürgerlichen Welt etwas aus sich zu machen, ein Kant der Rechtsgelehrsamkeit zu werden, wäre die Verbindung mit dieser Familie nicht gerade karrierefördernd gewesen. Außerdem schreckte er vor Günterodes scharfem, männlichem Geist und ihrer utrierten Selbstständigkeit zurück. Eine Frau, die ihn rückhaltlos unterstützte und sich seinen Interessen unterwarf, fand er in Gunda Brentano, die zwar durchaus gebildet war, aber ausdrücklich keinen intellektuellen Austausch wünschte. Ein Spiel begann, Das junge Paar schrieb gemeinsame Briefe an Günderode. Savigny, immer noch fasziniert von ihr, setzte geheime Nachsätze dahinter.
Lieb Günderödchen, lieb Hämmelchen. Du merkst wohl, dass das da drüben nur ein nachgemachter Savigny war und dass jetzt erst der Wahre auf dich losgeht, um dich herzlich zu küssen und zu drücken.
Günderode spielt das Spiel mit. Christa Wolf findet Worte für den Briefwechsel, der Roman einer vermiedenen Liebe. Die Möglichkeit eines Liebesbekenntnisses hatte Günderode im normalen Leben nicht. Erst die Poesie gab ihr diese Freiheit. Im April 1804 schickte sie dem frisch vermählten Savigny das Sonett »Der Kuss im Traume«.
Es hat ein Kuss mir Leben eingehaucht, gestillet meines Busens tiefstes Schmachten. Komm, Dunkelheit, mich traulich zu umnachten, das neue Wonne meine Lippe saugt. In Träume war solch Leben eingetaucht. Drum leb ich, ewig Träume zu betrachten, kann aller anderen Freuden Glanz verachten, weil nur die Nacht so süßen Balsam haucht. Der Tag ist karg an liebessüßen Wonnen. Es schmerzt mich seines Lichtes eitles Prangen und mich verzehren seiner Sonne Gluten. Drum birg dich aug dem Glanze irdscher Sonnen, hüll dich in Nacht, sie stillet dein Verlangen und heilt den Schmerz, wie Lethes kühle Fluten.
Nach der gescheiterten Liebe zu Savigny zog sie sich immer mehr in die Fantasie, die Schriftstellerei zurück.
Ich kann es Ihnen nur mit großer Blödigkeit sagen. Ich schreibe ein Drama, meine ganze Seele ist damit beschäftiget. Ja, ich denke mich so lebhaft hinein, werde so einheimisch darin, dass mir mein eigenes Leben fremd wird. Ich habe sehr viel Anlage zu einer solchen Abstraktion, zu einem solchen Eintauchen in einen Strom innerer Betrachtungen und Erzeugungen. Gunda meint, es sei dumm, sich von einer so kleinen Kunst als meine sei, sich auf diesen Grad beherrschen zu lassen. Aber ich liebe diesen Fehler, wenn es einer ist. Er hält mich oft schadlos für die ganze Welt.
1804 veröffentlicht sie unter dem Pseudonym Tian die Gedichte und Fantasien. Den männlichen Namen wählte sie, um an der Normalität gemessen zu werden, und die bestand aus männlichen Schriftstellern.
Wie ich auf den Gedanken gekommen bin, meine Gedichte drucken zu lassen, wollen Sie wissen? Ich habe stets eine dunkle Neigung dazu gehabt. Warum und wozu, frage ich mich selten. Leicht und unwissend, was ich tat, habe ich so die Schranke zerbrochen, die mein innerstes Gemüt von der Welt schied. Und noch habe ich es nicht bereut, denn immer neu und lebendig ist die Sehnsucht in mir, mein Leben in einer bleibenden Form auszusprechen, in einer Gestalt, die würdig sei, zu den Vortrefflichsten hinzuzutreten, sie zu grüßen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Ja, nach dieser Gemeinschaft hat mir stets gelüstet, dies ist die Kirche, nach der mein Geist stets wallfahrtet auf Erden.
Diese Gemeinschaft mit den Schriftstellern wird ihr verwehrt werden. Rasch macht im klatschsüchtigen Frankfurt das Gerücht die Runde, sie, eine Frau, stecke hinter dem Pseudonym, und prompt sprechen die Rezensenten von einem schönen, zarten, weiblichen Gemüt. Ungewöhnlich, ja unschicklich für eine Frau dieser Zeit, war schon Günderodes Beschäftigung mit der Philosophie anderer. Doch damit nicht genug. Neben Gedichten und Dramen finden sich in ihrem Werk auch eine große Zahl eigener philosophischer Arbeiten. Dazu und zu Günderodes weiterem Leben und Werk mehr im nächsten Dienstagsmorgenradio auf Radio Dreieckland.
Ihr sitzt in euren Zimmern und ihr wartet auf das Glück. Und ihr habt schon 20.000 Zigaretten ausgedrückt. Ihr redet nur von den Projekten und von eurem neuen Stück. Manchmal frage ich mich, bin ich oder ihr verrückt? Ich will nicht.
Diese Woche findet sie wieder statt, die alljährliche Hochschulwoche des Studienzentrums in Weikersheim. Bei ihr treffen sich konservative Politiker, Journalisten und Kirchenfunktionäre gemeinsam mit Rechtsextremisten und Faschisten zum Vorträge hören und diskutieren. Dazu gibt es heute einen Hintergrundbeitrag. Obwohl dieser Beitrag bereits im September 1995 bei RDR lief, ist er immer noch aktuell.
Gegründet wurde Studienzentrum Weikersheim im Oktober 1979 auf Initiative von Hans Filbinger, ein Jahr nachdem bekannt wurde, dass er während der Nazi-Diktatur als Staatsanwalt mitverantwortlich für mehrere Todesurteile, zum Beispiel wegen Fahnenflucht, war. Er musste daraufhin seinen Posten als baden-württembergischer Ministerpräsident räumen. Für Filbinger selbst war dies bloß ein von den westlichen Medien im Verein mit den aktiven Maßnahmen der Stasi in Ostberlin inszenierter Komplott. Denn was damals rechtens war, kann doch heute nicht Unrecht sein. Und so gründete er das Studienzentrum Weikersheim, um gegen die Tabuisierung des Nationalkonservativismus anzugehen. Die Gelder hierfür kamen von der Industrie, wie zum Beispiel Daimler-Benz oder die Waffenschmieden MBB und Krauss-Maffei. Später kamen dann noch öffentliche Gelder hinzu, zum Beispiel aus der Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung.
Weikersheim sieht seine vordringliche Aufgabe in der Arbeit an einer geistig-ethischen Erneuerung aus der Kraft unseres christlichen Ursprungs und des Vertrauens in seine bewahrende und verwandelnde Macht.
So heißt es in der Selbstdarstellung des Studienzentrums. Es nimmt hiermit seinen Platz ein als Plattform für Konservative bzw. Nationalkonservative und der neuen Rechten. Auf den Seminaren und Kongressen treten CDU-Politiker, Professoren und Kirchenfunktionäre zusammen mit Faschisten auf. Sie wollen zum einen politische Themen von rechts beleuchten und rechtes Gedankengut verbreiten, vor allem aber auch Einfluss nehmen auf die herrschenden Eliten der bundesdeutschen Gesellschaft, auf Wirtschaft, Klerus und Politik. Die honorigen Herren können sich dabei getrost darauf verlassen, dass sie ihre faschistischen Träume und Ideen nicht selbst aussprechen müssen. Dies übernehmen Referenten aus der braunen Ecke für sie. Berührungsängste mit Neonazis haben sie auf Weikersheimer Tagungen nicht. Faschisten wie Wolfgang Strauß, Ex-NPD-Mitglied und Redakteur der Zeitschrift Nation und Europa für die Rubrik Nachrichten von der Überfremdungsfront, werden von ehrenwerten Politikern wie Wolfgang Schäuble, Erwin Teufel oder Klaus von Trotha eingerahmt. Eine gute Gelegenheit, den rechten Rand der CDU zu stärken und faschistische Referenten wieder hoffähig zu machen. Ihnen allen geht es um die
nationale Erneuerung
Deutschlands, am besten mit Hilfe der Unionsparteien, wobei aber zunächst die
politische, geistige und moralische Knochenerweichung
innerhalb der CDU-CSU durchbrochen werden müsse, um diese dann als
christlich-nationale konservative Partei
neu zu profilieren. Der Feind einer geistig-moralischen Erneuerung steht dabei natürlich links. Für Joachim Bloch, den Direktor des Verfassungsschutzes, ist der Antifaschismus vieler linker Gruppierungen nur ein
Mittel zur Diffamierung der BRD, die in die Nähe des nationalsozialistischen Unrechtsstaates gerückt wird.
Er bezeichnet Antifaschismus als
Grundlage für kommunistische Bündnispolitik, als Volksfront-Kit, als Element der kommunistischen Machteroberung.
Und kommt zum Schluss:
Freiheitliche Demokratie ist keine antifaschistische Demokratie.
Diese Worte sind Wasser auf den Mühlen von Professor Klaus Hornung, Mitglied im Präsidium des Studienzentrums Weikersheim, der die neuen totalitären Entwicklungen in unserem Staat nicht etwa Rechtsextremisten, sondern im Gegenteil den Linken zuschreiben will, durch die
mögliche Wiederkehr des unheilvollen Nationalsozialismus heraufbeschworen wurde, mit dem eigentümlichen Ergebnis eines linksfaschistischen Antifaschismus.
Mit solch pseudowissenschaftlichen Theorien und einfachen Erklärungsmustern wird auf Kongressen und Tagungen in Weikersheim ein politisches Spektrum bedient und zusammengebracht, das von der sogenannten demokratischen Mitte der CDU-CSU bis hin zu bekannten Faschisten reicht. Die Publikationen des Studienzentrums sind natürlich sorgfältig ausgewählt, was manche Referenten nicht daran hindert, in einschlägigen Zeitschriften wie Kritikon, Deutsche Stimme etc. weitaus radikalere Töne anzustimmen. Das gemeinsame Ziel, nämlich die deutsche Gesellschaft auf den Weg nach rechts zu führen, verbindet sie alle. Oder in den Worten von Günter Rohrmoser: Kein Volk und keine Gesellschaft sind ohne nationales Bewusstsein integrations- und politikfähig. Da die Deutschen konsequent entnationalisiert und deshalb ein krankes Volk seien, hält er am Gedanken der Nation und der nationalen Erneuerung fest.
Mehr zur aktuellen Situation in Weikersheim könnt ihr wahrscheinlich nächste Woche im Dienstagsmorgenradio hören. Der eben gehörte Beitrag war die Wiederholung eines Infobeitrags vom September 95. Ich hoffe, ihr konntet ihn hören, denn die Qualität war nicht die allerbeste. We'll be right back.
Radio Dreieckland mit den Nachrichten. Weikersheimer Hochschulwoche.
Diese Woche treffen sie sich wieder. Konservative und Faschisten. Treffpunkt, das Studienzentrum in Weikersheim. Nun schon seit 17 Jahren findet dort die alljährliche sogenannte Hochschulwoche statt. Dabei wendet sich das Studienzentrum in Weikersheim nicht an die breite Öffentlichkeit. Vielmehr tagt während der Hochschulwoche ein ausgewähltes Publikum. Professoren, Politiker, Wirtschafts- und Industrievertreter, Burschenschaftler und andere eher rechte Studierende. Neben diesen Eliten der bundesdeutschen Gesellschaft sind dieses Jahr besonders Studierende aus Osteuropa geladen. Dabei soll über die Hochschulwoche für nationale Werte und Ideen begeistert werden. Wo Hochschulwoche draufsteht, soll eine Klammer zwischen Konservativismus und Faschismus hergestellt werden. So können bei der Hochschulwoche neue Rechte und Faschisten zusammen mit demokratischen Politikern auftreten. Dieses Jahr sind zum Beispiel der durch seine Pläne zur Studienreform bekannte Wissenschaftsminister von Baden-Württemberg, Klaus von Trotha, und der im Fußball und als Finanzminister engagierte Herr Mayer-Vorfelder unter den Gästen. Ziel der Hochschulwoche in Weikersheim, man möchte an der nationalen Erneuerung basteln. In einer Selbstdarstellung des Studienzentrums liest sich das so. Das Studienzentrum will an einer geistig-ethischen Erneuerung aus der Kraft des christlichen Ursprungs arbeiten. Konkret wurde so 1993 munter über die Auschwitz-Lüge debattiert. Gründungsvater des Studienzentrums in Weikersheim ist Hans Filbinger. Als er vor 17 Jahren wegen seiner Urteile im Dritten Reich als Ministerpräsident von Baden-Württemberg zurücktreten musste, sammelte er Industriespenden und gründete im Oktober 1979 das Studienzentrum im Weikersheimer Schloss. Geld für das Studienzentrum fließt reichlich. Neben Mitgliedsbeiträgen für den als gemeinnützig anerkannten Verein sind es Industriespenden von Daimler-Benz bis Krauss-Maffei und Gelder aus Land und Bund. Während letztes Jahr rund 1500 Menschen gegen das Studienzentrum demonstrierten, schläft dieses Jahr der Widerstand. Bisher gab es lediglich eine Flugblattaktion. Aber noch dauert die Hochschulwoche an.
Tatsächlich, Abschiebung ist Folter und Mord.
Bereits 3 Abschiebungsversuche hat Abdennur Mejden hinter sich. Am Tag seiner Verhaftung, dem 29. Februar, war das Flugzeug zu voll. Am 24. April und am 5. Juni weigerten sich die Piloten jeweils, den an Händen und Füßen gefesselten Algerier gegen seinen Willen zu transportieren. An beiden Tagen wurde der algerische Flüchtling noch auf dem Flughafengelände von BGS-Beamten auf bestialische Weise zusammengeschlagen. Am 5. Juni wurde ihm außerdem gedroht, ihn das nächste Mal, sollte er sich noch einmal einer Abschiebung verweigern, totzuschlagen. Das gewalttätige Vorgehen des BGS hat Methode. Immer wieder werden Misshandlungen von Flüchtlingen, insbesondere bei Abschiebungen, bekannt, die auch schon zum Tod geführt haben. Der Nigerianer Kola Bankole starb während seiner Abschiebung an seinen Knebeln und den Medikamenten, die ihm angeblich zur Ruhigstellung gespritzt wurden. Der Freiburger Anwalt von Herrn Mejden wollte es soweit nicht kommen lassen und stellte im Juni nach der Todesdrohung Strafanzeige gegen Unbekannt. Damit verband er einen Antrag auf vorläufige Duldung des Algeriers, damit er seine Rechte als Geschädigter in diesem Ermittlungsverfahren wahrnehmen kann. Dem Verwaltungsgericht Freiburg sind solche Rechte von Flüchtlingen offensichtlich egal. Der Antrag auf vorläufige Duldung wurde am 10. September mit dem Grund abgelehnt, es sei keine Anklage gegen BGS-Beamte erhoben worden. Eine teuflische Begründung. Denn eine Anklageerhebung steht und fällt damit, dass Mejden seinen Folterer identifiziert. Zwar bezeugt das Personal des Flugzeugs seine physische Gesundheit zum Zeitpunkt des Abschiebungsversuchs. Zwar bezeugen Beamte der Justizvollzugsanstalt Mannheim, dass er mit schweren Schwellungen und Verletzungen vom Flughafen in die Abschiebehaft zurückkam. Aber für das Geschehen dazwischen gibt es keine Zeugen außer Mejden selbst. Ist er erst einmal abgeschoben, kann auch das Verfahren mangels Tätern eingestellt werden. Mejdens Anwalt wird deshalb jetzt Verfassungsklage erheben. Erkennt das Bundesverfassungsgericht an, dass der Algerier durch den Beschluss des Freiburger Verwaltungsgerichtes in seinen Grundrechten verletzt wurde, wäre Zeit und die Entlassung aus der Abschiebehaft gewonnen. Der gewalttätigen Willkür der rechtsstaatlichen Einrichtung BGS würde zwar kein Riegel vorgeschoben, aber es bestünde zumindest die Chance, Matchdens Folterer vor Gericht zu bringen. Für Abdenur Matchden ist aber außerdem eines wichtig, hier als politisch Verfolgter anerkannt zu werden. Nur so kann er den Misshandlungen entgehen, die ihn sowohl am Frankfurter Flughafen wie in Algerien erwarten. Dort, in seinem Heimatland, verschwinden sogenannte Zurückgeführte sehr häufig in den Gefängnissen. Darauf haben Amnesty International und Pro Asyl auch in diesem Jahr wiederholt hingewiesen. De facto wird das Land diktatorisch regiert. Erst vor einigen Tagen hat eine sogenannte nationale Versöhnungskonferenz stattgefunden, auf der sich einzig und allein Vertreter der Regierungspartei tummelten. Die Opposition war entweder nicht eingeladen oder verweigerte die Teilnahme an dieser Inszenierung. Nicht umsonst ist auch die deutsche Botschaft längst nach Tunesien verlegt worden. Nicht umsonst, sondern aus Sicherheitsgründen fliegt die Lufthansa Algier nicht mehr an. Und das Auswärtige Amt warnt deutsche Touristen vor Reisen nach Algerien. Aber eine Abschiebung ist ja auch keine Reise, von der man zurückkehren kann. Heute zwischen 10 und 11 in der Wiederholung vom Montagsinfo gibt es einen ausführlichen Beitrag zum Thema und ein Interview mit Matchdens Anwalt.
Solidarität mit baskischen Gefangenen.
Seit gestern befinden sich in einer Berliner Kirche insgesamt 90 Menschen im Hungerstreik. Damit drücken sie ihre Solidarität mit baskischen Gefangenen aus. Einer von diesen Gefangenen ist Benjamin Ramos Vega. Benjamin Ramos Vega saß insgesamt 16 Monate in Berlin-Morbid in Isolationshaft. In dieser Zeit wurde seine Auslieferung nach Spanien geprüft. Der Vorwurf der spanischen Regierung, Vega habe durch die Anmietung einer Wohnung die ETA unterstützt. Die ETA ist die baskische Guerilla, die sich für die Unabhängigkeit des Baskenlandes vom spanischen und französischen Staat einsetzt. Dabei basiert die Anklage Spaniens auf Aussagen, die unter Folter gemacht wurden. Diese wurden später widerrufen. Trotzdem wurde Vega im Juni an Spanien ausgeliefert. Vega und die anderen baskischen Gefangenen sind der Knastpolitik der spanischen Regierung ausgesetzt. Die Regierung versucht, die baskischen Gefangenen zu vereinzeln und zu isolieren. Auf Unregelmäßigkeiten und willkürliche, gewaltsame Zustände in Spaniens Gefängnissen wiesen sowohl die UN-Menschenrechtskommission als auch ein Ausschuss des Europarates hin. Die baskischen Gefangenen fordern eine Zusammenlegung im Gastenland und die Freilassung der gefangenen Frauen und Männer mit unheilbarer Krankheit. Diesen Forderungen schließen sich die Hungerstreikenden in Berlin an. Sie rufen zur Solidarität mit den baskischen Gefangenen auf.
Das Wetter kommt noch. Es wird wahrscheinlich heiter, herrlich und fröhlich. In der nächsten Stunde gibt es Veranstaltungshinweise in ungefähr 10 Minuten. Und beim Politikbeitrag in einer halben Stunde geht es um die Abschiebung von Herrn Tagita aus Togo.
Erstmalig wurde in der Bundesrepublik ein Asylsuchender in einer Kirche verhaftet und zwei Tage später abgeschoben.
Der Togolese Saguinta Bilakina Msolona hatte in den Räumen einer Freikirche vor seiner drohenden Abschiebung Schutz gesucht. Vor kurzem noch hatte das bayerische Innenministerium erklärt, in Bayern werde kein Kirchenasyl mit Polizeigewalt aufgelöst. Genau das ist aber jetzt von eben diesem Ministerium veranlasst worden. Das Landratsamt Wunsiedel erhielt nämlich von dort die Anweisung bei der Polizei,
die unverzügliche Festnahme des Ausländers zum Zwecke der Abschiebung und die Durchführung der Abschiebung zu veranlassen.
Das Landratsamt gab das an die Polizei weiter, wies sie aber ausdrücklich an, das Kirchenasyl zu beachten. Dass die Ordnungshüter trotzdem in die Kirchenräume eindrangen, ist also entweder auf eine ziemlich dreiste und recht unwahrscheinliche Eigenmächtigkeit der Weisungs- und Befehlsempfänger zurückzuführen oder aber auf direkten Druck aus dem Innenministerium. Das allerdings ist Spekulation. Aber warum sollten wir nicht spekulieren dürfen, wenn die Institutionen des sogenannten Rechtsstaates ganze Verleumdungskampagnen in Gang setzen, um ihr Vorgehen zu rechtfertigen? Mittlerweile tobt in Bayern nämlich eine der beliebten Verbalschlachten, mit denen so hervorragend bereits existierende Rassismen ausgebaut werden. Nicht genug damit, dass Saguinter jetzt zurück in Togo in beständiger Angst lebt. Bayerns Innenminister Beckstein versucht, das Vorgehen seiner Behörde zu rechtfertigen, indem Saguinter als Lügner und Wirtschaftsflüchtling, eben als typischer Asylbetrüger, hingestellt wird. Wir sprachen mit dem Pastor der Adventistengemeinde, in der Saguinter in den letzten Monaten gelebt hat. Gleich hört ihr einen ersten Teil des Interviews.
When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange, when you're a stranger. Faces look ugly, when you're alone.
Also guten Tag, Herr Grieshammer. Sie haben den Fall von Herrn Saguinter und dessen Abschiebung länger und genauer verfolgen können und müssen. Können Sie vielleicht noch mal kurz beschreiben, was da passiert ist vor einer Woche?
Ja, also vergangenen Dienstag ist also die Polizei bei uns an der Kirche erschienen und hat dann geklingelt und Herr Saguinter hat also im zweiten Stock, im Dachgeschoss muss ich genauer sagen, dann per elektrischen Türöffner geöffnet. Die Polizeibeamten sind dann die Treppe hochgekommen und als Herr Saguinter dann die Polizeibeamten erkannt hat, ist er laut Zeugenaussage in unsere Kinder- und Jugendräume hinein geflohen, wurde dann dort festgenommen und in Handschellen abgeführt. Er kam dann in die Justizvollzugsanstalt in Hof und wurde dann vergangenen Donnerstag abgeschoben nach Togo. Er wurde dann in München ins Flugzeug gesetzt, begleitet von einem Beamten des Bundesgrenzschutzes. Und wir haben dann versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, was dann auch gelang. Aber bis jetzt ist es sehr schwierig, mit ihm den Kontakt zu halten. Das Ganze wird jetzt also sehr kompliziert.
Ist er denn in Togo direkt irgendwie von den dortigen Behörden in Empfang genommen worden oder sowas? Also weiß man darüber was? Weil das ist ja häufig schon passiert, ne? In anderen Ländern zumindest.
Ja. Also dort ist, der Botschafter hat dort also sofort Kontakt mit ihm aufgenommen, was sicherlich aufgrund der Brisanz des ganzen Falls zustande gekommen ist. Und hat dort, ist dann mit Herrn Saguinter zum Präsidenten hin. Der Präsident war dann also sehr erbost über die Pressemitteilungen hier in Deutschland und hat dann also Herrn Saguinter wohl gemaßregelt. Es ist wieder den öffentlichen Mitteilungen keine Sicherheitsgarantie von Präsident Aedema abgegeben worden. Das hat uns zumindest so der Botschafter direkt mitgeteilt. Es handelt sich vielmehr darum, dass wir weiterhin befürchten, dass Herr Saguinter in Gefahr ist dort unten.
Ja, da muss kurz ergänzt werden. Togo ist eine der längerlebigen Diktaturen in Afrika. Der Präsident des Landes, Aedema, ist schon recht lang an der Macht. Er war im Übrigen mit Franz Josef Strauß sehr gut befreundet. Die vorgesehene Entwicklungshilfe der BRD für Togo ist eingefroren, wegen der Menschenrechtssituation. Kein Grund allerdings, politisches Asyl zu gewähren. Geht weiter mit dem Interview mit Pfarrer Matthias Grieshammer in Wunsiedel. Ist jetzt, nach dieser erstmaligen Verletzung eines Kirchenasyls, eine ähnliche Entwicklung wie in Frankreich zu erwarten? Werden Kirchenräumungen auch in der Bundesrepublik normal? Ist also ein Dammbruch bei der Tolerierung des Kirchenasyls zu befürchten oder wie ist die Verhaftung von Saguinter zu bewerten?
Also wir bewerten jetzt natürlich den Fall, der bei uns eingetreten ist, als einen Testfall. Herr Innenminister Beckstein wollte hier sicherlich ausprobieren, wie weit er gehen kann. Und wir sind von dem her natürlich sehr froh, dass hier die öffentlichen Wellen so hochgeschlagen haben, sodass also er sich sicherlich überlegen wird, ob nochmal ein Kirchenasyl gebrochen werden soll. Was natürlich jetzt auch passiert ist, es werden die Aussagen von Herrn Saguinta in Zweifel gezogen, die er also hier gemacht hat, bezüglich seines Asylgrundes. Und das könnte natürlich Auswirkungen auch haben, dass überhaupt die ganze Asyldiskussion neu angefacht wird und hier viel stärker auch andere Asylverfahren angezweifelt werden. Herr Beckstein hat ja hier von einem Asylbetrüger sogar gesprochen, wobei wir sagen müssen, dass Herr Saguinta dort unten in Togo jetzt unter sehr großer Angst steht, nach unserem Eindruck. Und von daher alle Aussagen und Dementis, die er vielleicht da unten gemacht haben mag, mit sehr großer Vorsicht zu bewerten sind.
Eventuell auch damit zu tun haben, dass er sich in Togo jetzt praktisch den Rücken frei halten muss, ne, damit er nicht verhaftet wird oder mit ihm nichts passiert.
Ja. Herr Saguinta muss natürlich jetzt schauen, dass er da unten sein Leben sichert und vor allem auch das möglicherweise seiner Verwandten. Von daher sind hier sicherlich alle Äußerungen mit größter Vorsicht zu bewerten. Pro Asyl sprach davon, dass das also hier ein ganz typischer Fall wäre und das Verhalten von Ayadema jetzt in diesem Fall zu einem ganz typischen Machterhaltungsrepertoire gehört. Mhm. Und von daher alles natürlich hier wirklich mit Vorsicht zu bewerten.
Aber was ist denn da bezweifelt worden? Also er hat praktisch in Togo widerrufen, dass seine Familienangehörigen verschleppt worden sind oder umgebracht worden sind. Oder worum geht es dabei?
Genau. Mhm. Also er hat hier in Deutschland uns die Auskunft gegeben, dass sein Vater also ermordet worden sei. Und er hat jetzt da unten wohl angeblich seinen Vater getroffen und hat eben seine Begründung seines Asyls widerrufen. Mhm. Allerdings, wie gesagt, muss man das eben aus der besonderen Situation heraus bewerten. Ja, wir haben allerdings unser Kirchenasyl nie auf die individuellen Angaben des Herrn Saguinta aufgebaut, sondern auf die grundsätzliche Verschärfung der Menschenrechtssituation in Togo und auf den Punkt, dass wenn hier in Europa jemand aus Togo Asyl beantragt, er dort unten schon als Regimegegner gilt und von daher einfach Schutz braucht. Und es ist aktenkundig, dass Herr Saguinta sich also zur KAR, zur oppositionellen Partei, bekannt hat. Und von daher ist nach wie vor unser Kirchenasyl berechtigt gewesen. Und wir halten eben jetzt diese ganze Diskussion als von Herrn Beckstein als ein Ablenkungsmanöver, mhm, bezüglich seines Verhaltens und natürlich auch der Menschenrechtssituation in Togo.
Ja, anzumerken bleibt noch, dass in Bayern über 60 abgelehnte Asylbewerberinnen aus Togo in 15 Gemeinden im Kirchenasyl leben. Und dass es zwischen Bayern und Togo ganz ausgezeichnet funktionierende wirtschaftliche Kontakte gibt.
komm doch nicht weit! Seid's doch vernünftig! Was habt ihr denn davon? Wenn ihr uns jetzt tötet!
Das waren jetzt die goldenen Zitronen mit Hände hoch, Papa, aus ihrer CD Economy Class. Und jetzt aus dem diesjährig erschienenen Album von Fanny van Dannen, das den Titel Basics trägt, gleich zwei Titel. Zum einen Tarzan ist tot und Junge Christen.
Tarzan ist tot, Jesus fragt Jane. Tarzan ist tot, willst du mit mir gehen? Jane sagt, naja, das musst du verstehen. Du bist nicht wie er, aber Jesus liebt Jane. Jesus liebt Jane, Jesus liebt Jane. Aber Jane will nicht mit ihm gehen. Ich liebe dich und das ist kein Problem.
denn du liebst mich, aber Jesus liebt dich. Jesus sagt, ich kann über Wasser gehen. Naja, sagt Jane, das will ich sehen. Er geht übers Wasser, er glaubt sich am Ziel. Da sagt Jane, fang mir an.